Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines, diesmal wieder in sich hat. Und zwar ist es jetzt offiziell, Erik Dyer verlässt die Bayern. Das bringt jetzt natürlich irgendwo auch massive Abwehrprobleme mit sich. Man hat jetzt einen Spieler in der Defensive, die sowieso schon angeschlagen ist, weniger. Da blicken wir drauf, wie die Transferplanungen der Bayern aussehen. Da muss man wirklich Gas geben. Auf der anderen Seite gab es wieder sehr, sehr viele Neuigkeiten rund um Florian Wirtz. Es gibt einen Konkurrenten, einen großen Konkurrenten im Rennen um Wirtz weniger. Jetzt ist die Frage, ist die Bahn frei für Bayern? Schafft man den Megatransfer 2025? Alles rund um die neuen Entwicklungen in der heutigen Folge Headlines mit an meiner Seite. Wilko und Sebastian, freut mich sehr, dass ihr da seid. Fangen wir mit einer sehr überraschenden Meldung an. Eine Meldung, die jetzt im Laufe der Woche ja wirklich bei vielen Bayern-Fans für Verwunderung und für Kopfschütteln gesorgt hat. Und zwar der Abschied von Erik Dyer, Sebastian. Er kam irgendwie aus dem Nichts, wortwörtlich aus dem Nichts. Eigentlich hat man da über Vertragsverlängerung gesprochen. Wie konnte es jetzt zu diesem, ich nenne es jetzt mal schon fast Desaster kommen, dass Erik Dyer jetzt die Bayern einfach zum Saisonende verlassen wird?
Ja, so sehr überraschend fand ich es jetzt nicht, weil die Frage stand ja im Raum. Sein Vertrag ist ausgelaufen. Man wusste ja, es muss jetzt dann eine Lösung geben. Es war nur überraschend, dass es dann doch so schnell ging und dass er jetzt einen anderen Verein gefunden hat. Ich finde es irgendwie schade, weil ich finde, Dyer wäre ein guter Deal gewesen, den man nicht groß hätte rechtfertigen müssen. Er hat nicht so viel Gehalt verdient bisher. Ich weiß nicht, was er jetzt in Monaco verdient, aber bestimmt besser. Aber ich glaube, es hätte schon Sinn gemacht für die Bayern, ihn zu halten. Ich glaube, dass man sich jetzt erstmal überlegen muss, wollten die Bayern ihn wirklich halten? Dann muss man wirklich wieder Eberl und Freund einen Vorwurf machen, dass man einfach zu lange gebraucht hat. Oder hat man gesagt, okay, wir sparen uns dieses Gehalt, auch wenn es nicht so hoch ist, und schauen, dass wir die Abwehr anders planen. Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Ich verstehe halt nicht, wenn man sagt, okay, wir müssen Leute von der Gehaltsliste kriegen. Und das ist ja so, dass man dann gerade bei Erik Dyer anfängt, der wirklich immer ein verlässlicher Typ war. Ich fand, der hat sich von Anfang an gut mit dem FC Bayern identifiziert, hat immer alles gegeben, war immer verlässlich und, wie gesagt, hat nicht so viel Geld verlangt. Und dann, finde ich, ist er nicht der Erste, wo man sagen muss, okay, an dem sparen wir. Ich glaube, man hätte ihn gut auch weiterhin als Backup nehmen können. Andererseits will ich jetzt nicht einen zu großen Vorwurf machen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Angebot von Monaco einfach sehr, sehr attraktiv war. A, die lange Laufzeit, da kriegt er 2 Jahre plus Optionen auf ein weiteres. Das ist in seinem Alter mit 31 schon sehr interessant. Und wir wissen, Monaco ein Steuerparadies, da wird er wahrscheinlich mindestens das Netto kriegen, was er in München brutto gekriegt hat. Und wahrscheinlich konnten die Bayern da irgendwann nicht mehr mithalten. Plus, er hat halt dann auch die Möglichkeit, da vielleicht Stammspieler zu werden oder zumindest mehr Spiele zu machen, als er bei Bayern macht. Darum kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht schon sehr lange oder schon länger irgendwie fix ist. Wenn die Bayern das wirklich verschlafen haben und sie hätten ihn gerne gehalten, dann musste man halt sagen, okay, da hätte man früher handeln müssen. Aber ich glaube, irgendwann ist wahrscheinlich der Punkt gerade bei Monaco gekommen. Ist ein kluger Deal irgendwie von Dyer. Das hätte man nicht gedacht, dass er sich jetzt da nochmal so ein Geschäft macht und so eine Zukunft dann nochmal klar macht. Darum weiß ich nicht, ist schwer zu sagen, ob die Bayern ihn haben halten wollen oder nicht. Ich finde es traurig persönlich. Ich glaube, man hätte ihn weiter gut gebrauchen können.
Ja, es gibt auch von außen sehr viel Kritik. Didi Hamann hat die Bayern unter anderem ja mal wieder kritisiert, aber eben jetzt in dem Fall bei Erik Dyer, dass jetzt eben ein verlässlicher Spieler wegfällt, wie es du, Sebastian, ja auch gesagt hast, ein Spieler, auf den man immer zählen konnte, der ja selten gemeckert hat, wenn er mal weniger Einsatzminuten bekommen hat, aber dann eben auch da war und abgeliefert hat, wenn man ihn gebraucht hat. Und ja, die Bayern brauchen eigentlich einige Backups noch oder einige Spieler in der Defensive, weil die Bayern-Defensive ist ja jetzt schon seit längerer Zeit wackelt. Gilko, eigentlich kann man ja schon sagen, dass nach dem De Ligt-Abgang eigentlich nicht klar war, wie es in der Defensive weitergeht. Dyer ist dann eben noch geblieben. Jetzt fällt er weg. Die Zukunft von Minjae Kim ist fraglich. Die Zukunft von Upamecano ist auch fraglich, nachdem wir ja vergangene Woche bereits über die Vertragsgespräche gesprochen haben, die sich gerade ziehen. Wie sehen denn aktuell die Pläne in der Bayern-Defensive aus? Droht da jetzt ein Totalumbruch, dass man viel, viel mehr und größer investiert, als man eigentlich geplant hat? Oder kriegen die Bayern es irgendwie anders gelöst?
Ja, die Defensive ist einfach seit Jahren eine Baustelle. Wenn man ehrlich ist, hat das Ganze angefangen mit dem Abgang von David Alaba, der damals unangefochten Abwehrchef war. Und seitdem ging das Dilemma los. Man hat so viel Spieler geholt, so viel Geld investiert. Du hast gerade gesagt, man hat einen De Ligt geholt, das hat nicht funktioniert. Man hat jetzt sozusagen einen Dyer als Backup verloren, man hat einen Minjae Kim geholt, das hat nicht wirklich funktioniert und der Dyer-Abschied ist für mich schon so, wird die Bayern schon schmerzen und das werden sie, glaube ich, dann merken, wenn dann die Saisonvorbereitung losgeht oder wenn er vielleicht nicht bei der Club-WM dabei ist, weil das hat Freund am Freitag auch gesagt, man weiß nicht, ob er bei der Club-WM dabei ist, das müssen sie noch klären. Und wenn wir jetzt mal auf den aktuellen Kader schauen, du hast einen angeschlagenen Kim, der seit Monaten Achillessehnenprobleme hat und der zwar immer sagt, er will nicht jammern, aber das beeinflusst ihn scheinbar. Du hast einen Dyer Upamecano, der, wenn alles nach Plan läuft, gerade zur Club-WM zurückkommt. Das heißt, der hat halt irgendwie 6-7 Wochen Verletzungspause, hat kein einziges Praxis oder kein einziges Spiel in den Knochen. Das wirst du auch nicht einfach so abschütteln. Ja, und dann hast du noch die Frage, wer spielt in der Innenverteidigung? Ito ist nicht da. Stanisic könnte es spielen, aber es ist einfach nicht die Top-Besetzung. Es ist einfach nicht ein eingespieltes Duo, das du brauchst. Das hat man jetzt auch gesehen in den Champions League-Halbfinals oder allgemein bei den Teams, die performen. Du hast in der Innenverteidigung immer ein eingespieltes Duo, das sich einfach kennt und auch auf die Stärken verlassen kann. Und das sehe ich bei Bayern gerade nicht. Also Kompany muss ja die ganze Saison rotieren, improvisieren, muss die ganze Viererkette immer wieder umbauen. Da muss man Stanisic von RV auf LV spielen. Guerrero spielt dann mal ab und zu LV. Ito ist dann wieder einfach ins kalte Wasser geworfen worden. Also das ist eine Riesenbaustelle. Und ich persönlich finde, die Bayern nehmen das Thema ein bisschen zu lax. Ja, man sagt, ja, wir müssen schauen, wann die Verletzten zurückkommen und wie sie zurückkommen. Aber wir alle wissen, wenn Verletzte zurückkommen, kannst du die nicht einfach wieder direkt spielen lassen. Das hat man bei Ito gesehen. Es birgt sehr, sehr hohe Risiken. Das ist auch bei Upamecano genauso. Und ich bin echt gespannt, wie diese Defensivthematik im Sommer angegangen wird. Minjae Kim sitzt nicht fest im Sattel, der wird schon seit Wochen jetzt auch als Verkaufskandidat gehandelt, was dem Spieler ja nicht mehr Sicherheit gibt. Ja. Upamecano will mehr Gehalt, auch da tut man sich schwer. Also in der Defensive, gerade im Abwehrzentrum, gibt es einiges zu tun. Und das Spannende ist ja, oder das Interessante ist ja, es ist ja nicht so, als würde es auf dem Markt keine Alternativen geben. Ne? Also wir wissen alle, der Name Jonathan Tah ist jetzt wieder aktuell in aller Munde, auch in München. Ablösefeier, deutscher Nationalspieler, wollte letztes Jahr zum FC Bayern gehen, bringt die Erfahrung mit, er kennt die Sprache, er kann der Führer sein. Also für mich absolut ein Kandidat, mit dem man sich wieder beschäftigen muss. Dann hast du so einen Namen wie Ronald Araujo, der auch wieder hochgepoppt ist. In Barcelona spielt er unter Flick keine Rolle, ist er, glaube ich, sogar zweiter Kapitän nach Ter Stegen, aber spielt trotzdem keine Rolle. Hat es im Januar verlängert, aber besitzt eine Ausstiegsklausel im Sommer und Barcelona wäre nicht abgeneigt, den zu verkaufen, weil es einfach auch Geld in die Kasse spielen würde. Ist auch ein Spieler, den die Bayern schon längere Zeit auf dem Radar haben. Und dann hast du noch so Namen wie Dean Hussein vom AFC Bournemouth, aber der ist mit 20 für mich nicht der Spielertyp, den die Bayern suchen. Ne? Die Bayern brauchen wirklich einen gestandenen Profi und da fallen für mich eher Namen wie Tah oder Araujo ins Gewicht. Die Frage ist eben nur, wie viel Geld ist denn da, um das auszugeben in der Abwehr oder was wollen die Bayern sich denn da leisten? Und es führt wieder zu der Frage, was gibt man aus bei Upamecano beim Gehalt und aber auch, nimmt man vielleicht Geld durch Verkäufe ein? Also unterm Strich ist für mich die Abwehr momentan die allergrößte Baustelle, die mir persönlich aus Fansicht auch die größten Bauchschmerzen bereitet, weil ich habe es schon mal in der Vergangenheit gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in ein Bayern-Spiel gegangen bin, gerade in ein Topspiel, wo ich nicht irgendwie Angst hatte oder Bange hatte um die Defensive, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, spielen wir heute zu null, schaffen wir es heute nur einen Gegner zu bekommen oder gar keins, dieses Gefühl kenne ich gar nicht mehr. Und ich würde wünschen, dass sie wieder zurückkommt, dass einfach wieder ein bisschen mehr Vertrauen in die eigene Defensive einhergeht. Und da müssen die Verantwortlichen einfach, denke ich mal, diese Baustelle jetzt mal schließen. Wie gesagt, die ist jetzt schon seit mehreren Jahren offen und die hat man bisher immer nur geflickt, aber nie wirklich geschlossen.
Ja, an dieser Stelle seid natürlich auch ihr gefragt. Vielleicht kennt ihr einen Geheimtipp für die Bayern, was man denn in der Defensive machen könnte, um vielleicht wieder einen klugen Transfer zu machen, wie eben bei Erik Dyer, der nichts an Ablöse gekostet hat und eben wie die Bayern-Defensive der Zukunft aussehen könnte. Sollte man Tah wieder ins Spiel bringen? Da gibt es auch viele Fanmeinungen, viele, die dagegen sind. Wie seht ihr das Ganze? Gerne eure Meinung ab in die Kommentare. Jetzt haben wir natürlich aber auch noch etwas bessere Meldungen, was die Bayern-Transferpläne für den Sommer angeht. Und da geht es um den größten Namen, den potenziell größten Transfer der Vereinsgeschichte. Wir sprechen natürlich über keinen geringeren als Florian Wirtz. Einen Transfer, der sich schon seit Monaten anbahnt. Jetzt ist die Frage, ob man 2025 endlich den Abschluss hinbekommt. Lange Zeit gab es ja unzählige Konkurrenten auf dem Markt des Weltfußballs, Sebastian, die ihn unbedingt wollten. Jetzt hat sich die Situation verändert, teilweise auch drastisch verändert. Wie sieht denn die Konkurrenzsituation um Wirtz aus und was bedeutet es genau für die Chancen der Bayern?
Ja, man hat ja immer gesagt, Real Madrid wird ein großer Konkurrent sein. Es gibt ja auch nicht viele Clubs, die über so einen Transfer nachdenken können. Jetzt gibt es eine Meldung aus Spanien, dass sich Real Madrid Florian Wirtz nicht leisten kann in diesem Sommer oder nicht leisten will. Bei denen steht einfach auch viel an, wahrscheinlich ein Trainerwechsel. Dann müsste man Carlo Ancelotti eine Abfindung zahlen. Dann muss man höchstwahrscheinlich Xabi Alonso, der ja da der heißeste Kandidat ist, muss man aus Leverkusen irgendwie loseisen. Das wird auch was kosten. Schon seit Monaten gibt es eigentlich Gerüchte über einen Transfer von Trent Alexander-Arnold. Der wird auch nicht billig sein, der verlangt ein hohes Gehalt, englischer Nationalspieler für die rechte Abwehrseite. Dann gibt es da auch noch mehrere Baustellen im Kader, wo Real sich vielleicht verstärken muss. In der Abwehr haben die immer Personalnot. Also es kann schon sein, dass da gerade nicht genug Geld da ist, beziehungsweise nicht der Wille, sich auf so einen Megatransfer zu konzentrieren. Ich bin bei sowas immer ein bisschen vorsichtig. Die Meldung ist jetzt so, wie sie ist aus Spanien, aber wir wissen ja alle, bei Real Madrid taucht dann doch immer irgendwie Geld auf. Wir wissen alle, was die in Vergangenheit für Galactico-Transfers gemacht haben. Da hat man immer die Superstars hergekriegt. Irgendwie scheint es ja dann doch immer Geld zu geben. Und ich glaube schon, dass wenn Real Madrid wirklich sagt, wir wollen Florian Wirtz, das ist ein neues zentrales Puzzlestück in unserer Offensive, dass sie dann schon immer fähig wären, da irgendwie die Gelder zusammenzukratzen. Gerade wenn jetzt Xabi Alonso kommt und sagen würde, das ist mein Mann, mit dem will ich das neue Real aufbauen, glaube ich schon, dass man da nochmal reingehen wird. Andererseits ist es natürlich schon so, dass Real Madrid die großen Probleme nicht in der Offensive hat. Da gibt es eher Spieler auch wie Rodrigo, der sich da schwer tut, obwohl er eins für mich der größten Talente oder einer der besten Offensivspieler auf dem Planeten ist. Insofern glaube ich, dass die da vielleicht gar nicht den Bedarf so haben. Aber alles in allem würde das natürlich dann schon für die Bayern sprechen. Manchester City ist ja wohl immer noch heiß. Die sind ja bei jedem Spieler dann irgendwie dran, der Klasse hat. Aber am Ende bekommen sie ja auch. Also man hat es ja gesehen bei Omar Marmoush, da waren die Bayern auch irgendwie im Gespräch. Am Ende geht er dann doch zu Manchester City. Aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie als Florian Wirtz, den die Bayern ja auch wohl unbedingt haben wollen und der absolute Traumtransfer ist. Ich denke, von daher sieht es gut aus. Es wird nicht viele Vereine geben, die da mithalten können. Und jetzt muss man halt eben sehen, ob man es schafft, Florian Wirtz wirklich davon überzeugen, dass der FC Bayern der nächste gute Schritt für seine Karriereentwicklung ist.
Jetzt hat man mit Real Madrid ein Problem weniger, aber es gab genauso Meldungen die Woche, dass es mit Caro ein Problem mehr gibt. Glaubst du, dass es vielleicht in so einem Kaugummi-Transfer enden könnte wie mit Kane und Levy, wo sich die Bayern dann an dem an dem Verantwortlichen eben einen abbeißen und da vielleicht gar nicht durchkommen oder dann nochmal viel, viel mehr zahlen, als man sich eigentlich vorgenommen hat?
Hundertprozentig. Also ich glaube, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, wenn was ein Kaugummi-Transfer wird, dann das. Also ich denke, das wird uns den ganzen Sommer lang beschäftigen. Das wird ein Transfer sein, der nicht einfach vonstatten geht. Wir haben gesehen, wie das bei Harry Kane war. Du hast ihn als Beispiel genannt. Das ist auch so diese Preiskategorie. Ich glaube, Florian Wirtz wird nochmal eine Runde härter, weil wir wissen, was es da für eine Vorgeschichte gibt mit Leverkusen. Du hast Caro angesprochen. Der hat ja schon gesagt, er hat überhaupt keinen Respekt vor Max Eberl. Wahrscheinlich muss er da dann eher sich mit Uli Hoeneß rumschlagen. Aber ein Transfer in dieser Größenordnung, da wird es jeden Tag Updates geben. Da wird es immer was Neues geben. Und das wird sicherlich nicht am Anfang der Transferperiode passieren, wenn es passiert, sondern wahrscheinlich ganz am Ende oder man wartet dann bis zum letzten Tag. Also Kaugummi-Transfer wird es ganz, ganz sicher.
Ja, alle Updates dazu findet ihr natürlich in der FCB Insight App oder auf fcbinsight.de. Da nehmen wir euch natürlich den ganzen Sommer mit. Aber du hast es schon angesprochen, es werden sehr viel Ressourcen beansprucht, um den Transfer möglich zu machen. Dass es jetzt auch nicht zum ersten Tag des Transferfensters passiert, ist klar. Heißt, da wird man wahrscheinlich den ganzen Sommer sehr, sehr konzentriert daran arbeiten müssen, viel Zeit investieren. Und das bedeutet ja auch andererseits, dass vielleicht auf andere Kaderbaustellen der Fokus etwas verloren gehen könnte, Virgo. Siehst du, wird es als Gefahr für die Transferpläne der Bayern, gerade wenn dann eben vielleicht auch Max Eberl mit eingeschaltet wird, Uli Hoeneß mit eingeschaltet wird, Christoph Freund womöglich dann natürlich auch in so einem großen Deal mitarbeiten könnte, dass man dann andere Baustellen, die ja durchaus vorhanden sind, komplett aus dem Auge verliert und dann vielleicht wie in den letzten Jahren wieder Nottransfers in Richtung letzte Transferwoche tätigt, die sich dann wiederum schwer etablieren können in München.
Naja, den letzten Fall will ich mal ausschließen oder zumindest zitiere ich dann mal Uli Hoeneß, der gesagt hat, das wird uns nie wieder passieren, dass wir in der letzten Woche so spät aktiv werden, aber in München wurde ja schon viel gesagt und man hat den Fehler nochmal begangen, also von da gesehen Ausgeschlossen ist nichts, aber an den Köpfen wird es ja, wird zumindest nicht mangeln. Wir wissen alle, Wirtz ist ja so ein Königsstil, den sich Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge so ein bisschen zur Chefsache erklärt haben. Das heißt, Christoph Freund und Max Eberl können sich um andere Baustellen kümmern. Also so Arbeitsteilung ist da durchaus möglich. Was mich aber durchaus ein bisschen, ja, nicht skeptisch, aber so ein bisschen ein paar Fragezeichen hervorruft, ist die finanzielle Geschichte. Wir wissen alle, die Bayern sind nicht mehr bereit oder das Festgeldkonto ist deutlich schmaler geworden in den letzten Jahren, weil man auch viel, viel Geld, muss man fairerweise sagen oder ehrlicherweise sagen, verbraten hat für Abfindungen und Fehleinkäufe. Das heißt, man hat eigentlich diesen Sommer, wenn man die Verantwortlichen so hört, eigentlich nur einen Megaschuss oder einen Großtransfer so in der Kategorie von Florian Wirtz, aber auch drunter. Ich glaube nicht, dass die Bayern Florian Wirtz holen und irgendwie noch einen Abwehrspieler für 70, 80 Millionen Euro. Es sei denn, man verkauft selbst gut, was auch möglich ist, aber was, wo die Bayern ja auch nicht gerade Weltmeister sind, wenn wir mal ehrlich sind, beim Verkaufen. Also es besteht schon die Gefahr, dass sich sowohl die Management-Attention, um es mal auf Neudeutsch zu sagen, aber auch das Finanzielle auf Wirtz fokussiert, ja, dass man sich festbeißt und man wird sich festbeißen müssen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir am 1.7. die Wirtsmeldung verkünden können, sondern es wird wohl eher so Richtung August, Ende August gehen. Das heißt, alles andere ist so ein bisschen on hold, weil die Bayern können ja jetzt zum Beispiel bei einem Dejan Hussein, können sie ja nicht voll reingehen, wenn sie nicht wissen, wie viel Geld sie denn ausgeben möchten und können. Und Minjae Kim kann sich auch ziehen. Also es wird immer wieder ein Abwägen sein, was können wir finanziell stemmen, was wollen wir uns leisten? Und immer wieder mit diesem Wirtsthematik, die so rumschwirrt, weil die einfach nicht nur von der Ablöse, sondern vom gesamten Konstrukt ja viel Geld bindet. Ne? Wir sprechen da schon mittlerweile über ein Gesamtpaket von 200, 250 Millionen Euro. Du hast ja die Ablöse, du hast noch ein Handgeld für den Spieler, du hast das Gehalt, das hinzukommt für einen 5-Jahres-Vertrag. Also das sind nicht nur mit Ablöse getan. Und die Bayern, wissen wir auch alle, schauen aufs Gehaltbudget. Also Wirtz wird finanziell definitiv den FC Bayern diesen Sommer beeinflussen, was die Transferaktivitäten angeht. Und das ist schon eine Gefahr. Wenn wir ehrlich sind, war das ja ein Stück weit auch so bei Harry Kane. Da hat man auch, sage ich mal, Harry Kane geholt und danach relativ wenig, weil er einfach so immens viel Geld verbraten hat oder gekostet hat. Und da muss man schauen, ob die Bayern dann auf der Verkaufsseite aktiv werden können, beziehungsweise ob sie bereit sind, vielleicht auch die eine oder andere Million zu verzichten, den Spieler zu verkaufen. Wir sprechen von Kingsley Coman, der relativ sicher als Verkaufskandidat gilt. Du hast Minjae Kim, der auch nicht abgeneigt ist, wenn die Bayern sagen, sie planen nicht mehr mit ihm. Das sind so ungefähr so roundabout 80 Millionen Euro, die da vielleicht in die Kasse fließen könnten. Aber du hast ja ganz viele Spieler, die ja eigentlich nicht mehr Teil der Planungen sind, die aber nicht gehen wollen. Ja, du hast einen Gnabry, du hast einen Palinha, du hast einen Goretzka. Die könnten die auch nochmal so 70, 80 Millionen in Summe vielleicht oder mehr, sogar 100 Millionen in die Kasse spülen. Das würde natürlich richtig gut tun. Aber dann sprechen wir wieder von 5 Spielern, die gehen und dann hast du diesen Riesenumbruch, den die Verantwortlichen ja angeblich nicht möchten oder nicht sehen. Also ja, wird's, so wie sehr es mich freuen würde, Vusiala beim FC Bayern zu sehen, umso muss man auch kritisch draufschauen und sagen, okay, das darf einfach nicht ausschließlich den Transfersommer einnehmen, weil wir hatten es ja gerade davor, die Abwehr ist genauso ein Problem. Und dementsprechend hoffe ich da, dass die Verantwortlichen eine ausgewogene Balance finden, sowohl bei den Ausgaben als auch bei ihrem Fokus, was die Neuzugänge angeht.
Ich finde ja, zu dem Thema gab es eine interessante Aussage von Uli Hoeneß. Der hat ja gesagt, wenn wir diesen Wirtstransfer machen, dann brauchen wir wahrscheinlich ein Sondervermögen, so wie die Bundesregierung. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das der Plan ist. Also dass Eberl und Freund wirklich ein Transferbudget haben für die kommende Saison, das komplett abgekoppelt ist von Florian Wirtz. Und dass man schaut, dass man die Verkäufe macht, die Weko jetzt genannt hat, und aus diesen Verkäufen raus die Ablösesummen vielleicht für einen Tah, für einen Araujo, gut, Tah kostet keine Ablösesumme, aber das Handgeld und so weiter, die Finanzierung, daraus stemmt, und dass der Wirtstransfer wirklich ganz auf einem anderen Gleis läuft, dass die alten Herren, die Silberrücken, sich darum kümmern und dann sehen, ob da irgendwie bis zum Ende der Transferperiode was geht oder nicht. Dann hat man vielleicht noch so einen Kandidaten in der Hinterhand wie einen Kunku oder so, wo man dann doch in der letzten Woche zugreift, wenn man sieht, du, das wird einfach nichts mit diesem Wirtstransfer. Aber dass die ganzen anderen Transfers neben Wirtz auf einem anderen Gleis laufen, weil das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, um das wirklich zu stemmen, weil sonst kriegt man die Probleme, die Weko genannt hat, dass man die ganze Zeit immer nur abwägt, ja, das Geld haben wir vielleicht noch nicht, weil wir noch nicht wissen, wie es mit Wirtz läuft. Es wurde ja sowieso schon gesagt, dass die Bayern vielleicht dann das erste Mal wirklich in die Kreditabteilung in der Bank einchecken müssen und nicht in die Festgeldabteilung, dass man wirklich sagt, okay, man macht das alte FC Bayern-Prinzip weiter, dass man aus den eigenen Einnahmen, die Transfers generiert, bis auf Wirtz, und da nimmt man dann vielleicht den großen Kredit auf und schaut, dass man den dann innerhalb der nächsten Jahre irgendwie abbezahlt. Ich glaube auch, dass Club-WM da mitspielen kann, dieses Thema, dass man vielleicht sagt, okay, wir schauen, was am Ende rausspringt bei der Club-WM, und das nehmen wir dann schon mal als Anzahlung für den Wirtstransfer und nehmen dann das restliche Ding als Kredit auf oder so. Ich glaube, das könnte schon das Modell sein, weil offenbar haben die Bayern, die hohen Herren, sich ja da Gedanken gemacht, weil sonst hätte Uli Hoeneß dieses Wort Sondervermögen nicht in den Mund genommen, und ich glaube, das könnte schon eine Möglichkeit sein, wie man das angehen könnte.
Wir halten fest, es war nicht das letzte Mal, dass wir in Headlines über Florian Wirtz gesprochen haben. Der Sommer wird da wahrscheinlich wieder einiges an spannenden Neuigkeiten mitnehmen. Wir begleiten euch natürlich auf dem ganzen Weg. Eure Meinung zu dem ganzen Poker natürlich wie immer sehr, sehr gerne in die Kommentare. Da sehen wir uns jetzt auch nach dem Video. Ansonsten steht jetzt am Wochenende eben die potenzielle Meisterschaft der Bayern an. Da blicken wir natürlich auch gespannt darauf. Die gesamte Berichterstattung dazu findet ihr wie immer auf fcbinsight.de, und dann sehen wir uns spätestens kommende Woche wieder zu einer weiteren Folge Headlines hier auf dem Kanal. Bis dahin, Servus.